Beweismaterial untersucht hat, kommt er schließlich zu einem differenzierteren Schluss über dessen Effekt, als ihn das von Westermann zugrunde gelegte einfache Modell der Haltung-Verhalten-Konsistenz zulässt, demzufolge ideologische Krieger ihnen institutionell eingepflanzte ideologische Überzeugungen ausagierten. Wie Matthäus bemerkt, bestanden bereits 1933 ideologische Affinitäten zwischen der Polizei und dem neuen Regime, und die Polizei verweigerte im Allgemeinen Juden Schutz gegen die vielfältigen Angriffe, die sie von Parteiaktivisten zu erleiden hatten. Nach der Zentralisierung der deutschen Polizei 1936 wurde die Ordnungspolizei mit Indoktrinierungsmaterial geschult, das von der SS ausgearbeitet worden war und die Juden als die gefährlichsten Feinde des deutschen Volkes darstellte, verantwortlich auch für Liberalismus, Marxismus, Bolschewismus, ausbeuterischen Kapitalismus, das Freimaurertum, Pazifismus und politische Kirchen. Die kühle Sachlichkeit der Rassenprinzipien, nicht Emotionen, diktierte die Judenpolitik der Nazis als ein Akt der Selbstverteidigung. Ende 1938 und Anfang 1939 war in SS-Publikationen davon die Rede, dass die Judenfrage total gelöst werden müsse, entweder durch Umsiedlung oder Vernichtung. Eine dieser Publikationen sagte im Dezember 1941 ein Europa ohne Juden bei Kriegsende voraus. Zur selben Zeit pflegte anderes Schulungsmaterial das Selbstbild der Polizei von Korrektheit, Professionalität, Unbestechlichkeit, Idealismus und Anstand. Matthäus argumentiert, dass eine direkte Kausalbeziehung zwischen Indoktrination und Teilnahme an der Massentötung für den Historiker, abgesehen von einigen notorischen Fällen, so bei den ersten Gräueltaten, die das Polizeibataillon 309 in Bialystok verübte, nur schwer nachzuweisen ist. Doch er denkt, dass die Indoktrination den Polizisten die Teilnahme in vielerlei Hinsicht erleichterte. Sie senkte die Hemmschwellen und verschaffte jenen Legitimierung, die versuchte,